You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Hallo und willkommen zu den Antifa-Nachrichten für diesen 4. Januar. Willkommen im neuen Jahr. Das hört sich immer alles so nach Neuanfang an, aber wie wir alle wissen, die Probleme des letzten Jahres verfolgen uns weiter. Wir blicken heute noch einmal auf den Fall Uri Jalloh und auf einen Vorfall in Berlin, der für einige Menschen die Feiertage zu einer bedrohlichen Zeit werden ließ. Am 22. Dezember fällt einem auf, dass man noch dringend ein paar Geschenke einkaufen muss. Man sehnt sich nach den Feiertagen und freut sich auf den Urlaub, die Zeit mit der Familie und mit Freunden. Vielleicht trudeln auch langsam die Weihnachtskarten ein, die die entfernte Verwandtschaft einem schickt. Bei einigen Bewohnern der Riga-Straße 94 in Berlin landete jedoch etwas völlig anderes im Briefkasten. Sie erhielten Drohbriefe von Unbekannten. Diese Briefe beinhalten unter anderem Fotos von Menschen, ihre vollen Namen, Informationen und Bilder, die vermutlich aus Quellen des Staatsschutzes kommen oder zu denen mutmaßlich nur das Landeskriminalamt Zugang hat. Diese Briefe bedrohen nun die jeweiligen Empfänger mit der Veröffentlichung von persönlichen Daten. Die Absender drohen damit, Informationen über Eltern, Geschwister, Wohnort und Fahrzeuge an rechtsextreme Gruppen wie die Autonomen Nationalen oder die Identitären weiterzugeben oder auch an die Polizei. Die Absender bezeichnen sich als Zentrum für politische Korrektheit. Dies wiederum ist eine klare Anspielung auf das Zentrum für politische Schönheit. Die Aktivisten des Zentrums für politische Schönheit kämpfen gegen Faschismus und Rechtsnationalismus. Vor über einem Monat machten sie durch eine Aktion vor dem Haus von Björn Höcke auf sich aufmerksam. Betroffene der Drohbriefe nun veröffentlichten eine Stellungnahme auf indimedia.org. Diese Betroffenen machen in der Stellungnahme die Berliner Polizei bzw. einzelne Berliner Polizisten für die Drohbriefe verantwortlich, da ihrer Meinung nach niemand anderer Zugang zu den entsprechenden Informationen habe. Auch Ausschnitte der Briefe wurden von den Betroffenen veröffentlicht. Bilder und Namen wurden hierbei natürlich geschwärzt. Das Neue Deutschland berichtet auf seiner Internetseite, dass der Anwalt Martin Henselmann, der die Betroffenen vertritt, den Drohbrief für authentisch halte. Die Fotos würden nicht aus den ihnen bekannten Gerichtsakten, sondern vom Landeseinwohneramt stammen. Das habe Henselmann dem Neuen Deutschland berichtet. Die Personenauswahl würde willkürlich erscheinen. So wurden in den Briefen auch Personen als Angehörige des Hausprojekts bezeichnet, die nie in der Rigerer Straße gemeldet waren oder dort gewohnt hätten. Diese Personen seien möglicherweise durch Observationen auf der Liste gelandet, das vermutet der Anwalt. Und diese beiden Punkte würden eben auch auf einen Urheber aus dem Umfeld der Polizei hindeuten. Der Polizei liege derzeit zwar keine Anzeige vor, das Schreiben sei ja allerdings aus der Veröffentlichung auf indimedia.org bekannt. Das habe ein Sprecher der Polizei gegenüber dem Neuen Deutschland mitgeteilt. Die Absender der Drohbriefe bezeichnen diesen als Reaktion auf die Veröffentlichung von Fotos von Polizisten seitens der Bewohner der Rigaer Straße. Die Aktivisten hatten vor einigen Wochen Fotos von Polizisten veröffentlicht, die an der Räumung der Rigaer Straße 94 im Sommer vor 2 Jahren beteiligt gewesen waren. Diese vermeintliche Öffentlichkeitsfahndung nach Polizisten wiederum war eine Reaktion auf die tatsächliche Öffentlichkeitsfahndung der Hamburger Polizei gewesen. Diese hatte Fotos von teils minderjährigen Tatverdächtigen veröffentlicht, die mutmaßlich rechtswidrige Taten während der Proteste gegen den G20-Gipfel begangen haben sollen. Diese Drohbriefe gegenüber Einzelpersonen im Umfeld der Rigaer Straße 94 scheinen nun von Polizisten zu stammen. Oder zumindest wurden polizeiinterne Informationen von Polizistinnen und Polizisten an die Briefeschreiber weitergegeben. Angenommen, die Vermutung der Betroffenen bestätigt sich und der Brief oder auch nur die Informationen stammen aus den Reihen der Berliner Polizei, dann wäre auch die Wirkung einer Anzeige fraglich. Denn dann würde im Zweifelsfall die Berliner Polizei gegen Berliner Polizistinnen und Polizisten ermitteln müssen. Und durch Fälle wie beispielsweise den Tod von Uri Jalloh oder auch diverse Versuche, Polizeigewalt bei Demonstrationen vor Gericht zu bringen, wissen wir, wie ungern Polizistinnen und Polizisten gegen ihre Kolleginnen und Kollegen ermitteln. Doch bei all dem darf man nicht vergessen, dass dies nur eine der vielen Spitzen eines Eisbergs darstellt. Die Frage, ob und wie sehr einzelne Polizisten rechtswidrig handeln, reiht sich zu anderen Vorfällen um den G20-Gipfel ein. Die entzogenen Akkreditierungen von Journalisten und damit verbundenen unrechtmäßig gespeicherten Daten, die darauf folgende Löschung dieser Daten, die als Vernichtung von Beweismaterial gewertet wurde, und der Fakt, dass es bisher kaum Verurteilungen gegen Polizistinnen und Polizisten bei G20 gab, all das zeigt, dass Aufklärung dringend nötig ist. Und es zeigt auch, dass all diese Vorfälle keine Einzelfälle sind und nicht völlig abgekoppelt voneinander betrachtet werden können. Der Fall Uysalo. Über den berichten wir hier bei Radio Kurax regelmäßig. Diesen Sonntag findet in Dessau eine Demo statt, die an den Tod von Uysalo erinnern soll. Am 7. Dezember vor 13 Jahren verstarb Uysalo in einer Polizeizelle in Dessau. Ich habe mich noch einmal mit dem Fall beschäftigt. Auch nach 13 Jahren ist der Fall juristisch nicht aufgeklärt. Jahrelang wurde davon ausgegangen, Uysalo habe sich 2005 in einer Dessauer Polizeizelle selbst angezündet. Dass er an Händen und Füßen gefesselt war, auf einer feuerfesten Matratze lag und kein Feuerzeug bei sich hatte, das schien für die Gerichte keine Rolle zu spielen. Es war die Initiative in Gedenken an Uysalo, die diese Indizien in der Öffentlichkeit immer wieder anbrachte und durch eigene Untersuchungen den Ermittlungsdruck erhöhte. Mit Erfolg, denn die Auswertung eines Brandgutachtens von vor 2 Jahren lässt nun keinen faktischen Zweifel mehr daran, dass Uysalo angezündet wurde. Der ehemalige leitende Dessauer Staatsanwalt Bittmann bewertete nach Auswertung des Gutachtens den Fall Uysalo neu. Er ging nun davon aus, dass Uysalo durch Polizisten getötet bzw. auch ermordet worden sein könnte. Er ging auch davon aus, dass es sich um eine Vertuschungstat gehandelt haben könnte. Eventuell sollten die 2 anderen Todesfälle auf dem Dessauer Polizeirevier vertuscht werden. Volker Bittmann wandte sich mit dieser Neubewertung an die Generalbundesanwaltschaft. Das war bereits im April letzten Jahres. Die Generalbundesanwaltschaft sah sich zunächst nicht zuständig und gab die Ermittlungen zurück, mit dem Verweis, dass man die Einstellung des Verfahrens erwartete. Die Staatsanwaltschaft Halle wurde daraufhin mit den Ermittlungen beauftragt und stellte das Verfahren dann auch ein. Bei dem Tod von Uysalo und vor allem bei der mangelnden Aufklärung dieses Falls handelt es sich um einen Justizskandal. Dieser beschäftigt nun auch den Landtag von Sachsen-Anhalt. Neben einer Akteneinsicht, die der Rechtsausschuss nun erhalten soll, hat sich nun auch die Justizministerin zu Wort gemeldet. Annemarie Keding hat nun die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg angewiesen, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Dies ist ein wichtiger Schritt der Justizministerin, doch stellt sich nun die Frage, wie ertragreich die Beauftragung einer Staatsanwaltschaft sein kann, die bereits mehrfach gezeigt hat, dass sie keinerlei juristischen Aufklärungswillen hat. Und auch die Forderung, die Ermittlungen an die Generalbundesanwaltschaft zu übergeben, ist nicht unbedingt die Lösung des Problems. Tom von der Initiative zum Gedenken an Uysalo erläutert, wie sich die Generalbundesanwaltschaft in der Vergangenheit verhalten hat.
Dass jetzt nach diesem Mordermittlungsverfahren, das eingeleitet wurde, die Generalbundesanwaltschaft informiert werden musste, liegt in der Tatsache begründet, dass wir ja damals 2013 unsere Anzeigen an den Generalbundesanwalt gerichtet haben und auch da schon drum gebeten haben, dass die Ermittlungen halt eben außerhalb Sachsen-Anhalts stattfinden sollen, weil nicht zu sehen ist, dass die Behörden dieses Landes irgendwie geartetes Interesse hätten, den Fall tatsächlich aufzuklären, sondern nur Interesse daran haben, dem Opfer zu unterstellen, Täter zu sein. Die Generalbundesanwaltschaft hat in diesem Fall sowohl bei der ersten Revision eine Empfehlung gegeben an den BGH, die Revision nicht zuzulassen. Sie hat in der zweiten Revision auch gegen diese Revision gearbeitet und ein sehr fragwürdiges Konstrukt aufgebaut bezüglich des Vorwurfs der Freiheitsberaubung mit Todesfolge, dass man da eben berücksichtigen müsse, dass der Mann sich selber angezündet habe. Und insofern würde das ja überhaupt keine Rolle spielen, ob da nun ein Richter gefragt wird oder nicht, weil man es eben nicht weiß, wie der oder die Richterin das dann entschieden hätte. Insofern ist diese Generalbundesanwaltschaft in dem Fall eigentlich ganz konsistent in ihrer Haltung. Sie hat ihre Zuständigkeit 2013 abgelehnt und in jeder Möglichkeit, als dieser Fall in Karlsruhe anhängig war, sich halt so positioniert, dass es eben nicht weiter untersucht wird, beziehungsweise dass die Täter-Opfer-Umkehr zu Lasten Uysalos weiter aufrechterhalten wird. Deswegen musste der Generalbundesanwalt informiert werden über die Wendung in dem Fall. Und die Antwort des Generalbundesanwalts Hemberger in dem Fall, der hat sozusagen recht spärlich eigentlich auch gesagt, dass er keine Anhaltspunkte für tatsächliche Tatvorwürfe finden kann. Die Ermittlungen dazu hätten ja eben auch erst beginnen müssen. Also man hätte das ja auch tatsächlich erstmal tun müssen. Und was viel wichtiger ist, er hat im Abschluss dieses Briefes einen informellen Hinweis gegeben, in dem er um Übersendung des Einstellungsvermerkes gebeten hat zu diesem Ermittlungsvorgang.
Die Initiative im Gedenken an Uri Jalloh kritisiert ja also auch die Generalbundesanwaltschaft in ihrem Handeln im Fall Uri Jalloh. Jahrelang musste die Initiative selbst Ermittlungen durchführen und Gutachter beauftragen, um Beweise für die Beteiligung Dritter am Tod von Jalloh zu sammeln. Und nun waren im April sogar konkrete Tatverdächtige vom ehemals zuständigen Staatsanwalt Bittmann benannt worden. Die Initiative im Gedenken an Uri Jalloh hat nun selbst eine Anzeige gegen einen Beamten erstattet.
Also unsere Anzeige, die wir 2013 gestellt haben gegen unbekannte Polizeibeamte, die ist ja seitens der Staatsanwaltschaft Halle eingestellt worden, das ist uns auch mitgeteilt worden. Und entsprechend dem Wunsch der Familie und auch unserer Sichtweise auf den Fall haben wir jetzt halt eben den nächsten Schritt gemacht und haben eine Anzeige gegen einen konkret benannten Polizeibeamten gemacht, der sozusagen nachweislich undokumentiert sich in dieser Zelle aufgehalten hat, der kein Alibi hat für den eigentlichen Tatzeitraum und der widersprüchliche Angaben gemacht hat. Ja, es gäbe jetzt sicherlich, man könnte jetzt auch noch andere Polizisten benennen und könnte da auch eine Begründung dafür finden. Aber wir haben uns jetzt erstmal auf den einen Kandidaten geeinigt und reduziert, bei dem es am wahrscheinlichsten ist und wo eben auch externe Hinweise an die Staatsanwaltschaft Dessau eingegangen sind, mehrfach sogar. Die Erwartung ist, dass der Generalbundesanwalt sich natürlich jetzt mit dieser Argumentation auseinandersetzen muss und halt eben erneut eine Antwort geben muss, warum er sich gegebenenfalls nicht zuständig sieht oder warum er die Ermittlungen ganz und gar einstellen will im Sinne der Staatsanwaltschaft Halle sozusagen. Und dann in der Begründung halt eben wieder neue Unwägbarkeiten, Widersprüche und so weiter auftreten. Ja. Einfach, dass wir sozusagen den verantwortlichen Rechtsstaat nicht vom Haken lassen wollen, dass man sich dafür erklärt, warum man sich jetzt so hartnäckig weigert, diesen Fall adäquat, also entsprechend der Schwere der Tat aufzugreifen, anzuklagen und zu einer Verurteilung zuzuführen.
Nun ist zum 7.1., also diesen Sonntag, eine Demonstration in Dessau geplant. Der 7. Januar ist nämlich der 13. Todestag von Uri Jalloh. Auf der Website der Initiative im Gedenken an Uri Jalloh wird dazu aufgerufen, nicht locker zu lassen. Man wolle dieses rassistische System entlarven, die Verantwortlichen benennen und den staatlichen Rassismus beenden. Diese Demo der Initiative im Gedenken an Uri Jalloh ist jedoch nicht die einzige Demonstration, die angemeldet wurde. Eine zweite Demo ist parallel angemeldet und diese mag einen wundern, denn hierbei hat die AfD zum Gedenken an Jalloh aufgerufen. Die Demonstration der AfD soll parallel zu der Demonstration der Initiative im Gedenken an Uri Jalloh stattfinden. Damit stellt sie eine klare Provokation dar. Die Rechtspopulisten begründen ihre Demo damit, dass sogenannte Linksautonome den Todestag von Uri Jalloh dazu nutzen würden, um Justiz und Polizei zu diskreditieren. Der Justizskandal im Zusammenhang mit dem Mordfall Uri Jalloh wird von der AfD dabei völlig ignoriert. Aber wieso sollte man von der AfD auch erwarten, sich kritisch gegenüber staatlichem Rassismus zu zeigen? Die Initiative im Gedenken an Uri Jalloh ist sich dieses Konflikts in Dessau auch aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre bewusst.
Insofern auch der Wunsch an die solidarischen Menschen, die dazukommen, dass nach Möglichkeit mit drauf geachtet wird, dass es nicht zu Eskalationen kommt. Wir kennen die Positionierung der AfD zu diesem ganzen Sachverhalt. Die AfD ist in Dessau stark aufgestellt. Wir kennen die Chatprotokolle, die Verbindung von Polizei und AfD. speziell in Dessau, aber allgemein in Sachsen-Anhalt. Und wir wissen aus den vergangenen Jahren eben auch, dass es nicht nur polizeiliche Übergriffe gibt, sondern eben auch immer wieder Provokationen von rechtsgerichteten Menschen im Umfeld der Demonstration, die dann gerne auch wieder uns in die Schuhe geschoben werden soll, weil wir die Demonstration gemacht haben.
Die Initiative im Gedenken an Uri Jalloh ruft dazu auf, sich von der AfD nicht provozieren zu lassen. Zudem wird befürchtet, dass sich entsprechende Reaktionen der Polizei vorrangig gegen Menschen richten könnten, die ohnehin bereits vom staatlichen Rassismus betroffen sind. Seid solidarisch, steht zusammen, nehmt Rücksicht. Dazu fordert die Initiative auf.
Sie ist in allererster Linie Gedenken an den Tod von Uri Jalloh, also ein mahnendes Gedenken. Und sie ist natürlich auch in zweiter Linie ein Protest gegen den sehr vertuschenden Umgang des deutschen Rechtsstaates mit diesem Fall. Es hat in Dessau dann noch die Besonderheit, dass insbesondere Dessau sich da als sehr ignorant darstellt. Also die Stadtbevölkerung von Dessau wird kolportiert, dass sie da halt sehr genervt von sei und dass sie davon nichts mehr hören wolle und dieses und jenes, während wir halt eben diese Verantwortung der Stadt, in der es passiert ist, halt nicht einfach so wegnehmen oder vom Tisch wischen lassen wollen oder können. Das ist aus unserer Sicht nicht möglich. Es ist passiert, es ist in dieser Stadt passiert und deswegen wird auch das Gedenken an Ort und Stelle in dieser Stadt vor den verantwortlichen Behörden stattfinden.
Die Demonstration beginnt diesen Sonntag, den 7. Januar um 14 Uhr am Hauptbahnhof in Dessau. Kommt zahlreich und seid laut. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann auch dieses Wochenende in Dessau. Infos zur Demo findet ihr unter initiative.urijalloh.wordpress.com. Hier bei Radio Korax geht's jetzt weiter mit dem tagesaktuellen Programm. Nachhören könnt ihr die Antifa-Nachrichten unter freie-radios.net oder unter radiokorax.de. Ich verabschiede mich jetzt mit einem Wutschrei, der mir in dieser Zeit mehr als angemessen erscheint, und wünsche euch dennoch noch einen angenehmen restlichen Tag. Ah!